2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, ihr hört hier gerade eine von insgesamt 4 Millanton-Spezialfolgen. Während draußen die Sonne endlich wieder so richtig schön ballert, möchten wir uns mit euch ein wenig zurückerinnern. Zurück an unseren Adventskalender nämlich. Dort haben wir mit insgesamt 21 aktuellen oder ehemaligen Spielern über ihre besonderen Tore gesprochen. Aber wir haben natürlich die Kontakte zu diesen Spielern nicht hergestellt, um nur über ihre Tore zu sprechen. Bei einigen gab es die Möglichkeit, dass wir auch noch ein bisschen länger sprechen. Herausgekommen sind dabei insgesamt 8 Gespräche mit ehemaligen St. Pauli-Spielern. Diese Gespräche präsentieren wir euch jeweils im Doppelpack, also in 4 Episoden. Und damit hoffen wir, dass wir die Länderspielpause für euch ein wenig verkürzen. Viel Spaß in dieser Episode mit Ralf Gunisch und Marius Ebbers. Ralf Gunisch, du bist 2003 zum FC St. Pauli gekommen. Das war ja, durchaus eine aufregende Zeit, eine aufreibende Zeit für den FC St. Pauli. Was für eine Truppe hast du damals da eigentlich vorgefunden?
Erstmal gar keine. Es war ja, die meisten Zuhörenden werden natürlich wissen, was damals los war mit dem Doppelabstieg und den finanziellen Schwierigkeiten und so weiter. Es war einfach so, dass bei meinem ersten Hamburg-Aufenthalt, das war irgendwann im Juli, August, es war im Prinzip so ein großes Casting eigentlich. Der FC St. Pauli sucht seine Spieler. Wurde kein Superstar gesucht, sondern man hat irgendwie 11 beziehungsweise 22 Leute gesucht, die irgendwie auch in der kommenden Saison in der Liga drin bleiben können. Und dementsprechend war das alles sehr, also Rumpftruppe ist halt ein sehr böser Begriff, aber viel mehr war das tatsächlich nicht. Und das im Probetraining hat anscheinend ganz gut funktioniert, dass Harald Gärtner und Franz Gerber, das Trainerteam, damals gesagt haben, komm, kriegst von uns einen Vertrag. Allerdings erst im September, weil am 30.08. das Transferfenster geschlossen hat und man sich da nochmal das Monatsgehalt des Augusts sparen kann. Deswegen hat man den Vertrag erst zum 1.9. aufgesetzt. Ja, damals war das tatsächlich, das war halt das Denken. Und es war nicht viel Geld, das kann ich euch sagen, aber trotzdem dieses Monatsgehalt wollte man sich sparen. Deswegen erst zum 1.9. Komplett neu zusammengewürfelt, verrückter Haufen. Ich meine, aus diesem verrückten Haufen ist ja dann noch ein bisschen was entstanden, die Jahre drauf. Aber ich kannte, glaube ich, so gut wie gar keinen. So, Namen Hollerith hatte ich schon mal im Profifußball-Kontext gehört. Den Namen Miletic kannte ich irgendwoher, weil ich habe in Aachen gespielt und er ja aus Düsseldorf. Also da gab es dann schon auch eine Verknüpfung. Aber ansonsten war das alles für mich eine große Unbekannte, inklusive, das muss ich auch gestehen, inklusive des Vereins tatsächlich.
Ach, ja, schau an. Du bist ja damals Nationalspieler gewesen auch, ne?
Verrückt, oder?
Ja, also,
ich habe tatsächlich, ich gehörte zu den Besten meines Jahrgangs. Man mag es kaum glauben, aber ich habe tatsächlich von der U17 bis U20 war ich Nationalspieler. Ja, habe ich ein paar Länderspiele gehabt, richtig.
Und,
da kannte ich übrigens Alexander Meyer, der ja dann aber nicht mehr beim FC St. Pauli war.
Ah, ich stelle mir das, ich frage das deswegen, weil ich mir das vorstelle wie einen riesigen Kontrast, in die U-Nationalmannschaften zu durchlaufen und dann zum FC St. Pauli zu wechseln, in die Phase nach dem Abstieg direkt?
Jein. Also zu dem Zeitpunkt, wir sprechen ja jetzt tatsächlich schon über 18 Jahre. 2001 habe ich mein erstes Länderspiel gemacht. Und zu dem Zeitpunkt war das noch nicht so glamourös, in Anführungsstrichen, wie es bereits heute in den Juniorenteam, in den Junioren-Nationalmannschaften Teams ist. Also das war noch nicht der Fall. Also es war recht professionell und wir haben auch Zeugwart und Physio und so war alles mit, aber es war weit weg von dem, was heutzutage so Standard ist, sagen wir es mal so. Und bei Alemannia Aachen war es jetzt auch nicht so, dass wir ein super modernes Trainingszentrum etc. hatten. Deswegen war die Umstellung oder die Erfahrung für mich jetzt nichts, nichts Schockierendes oder nichts negativ Überraschendes, sondern das war ja, so wie ich es im Prinzip erwartet habe. Also das war so, wie ich es auch kannte.
Deine Entwicklung, die du dann genommen hast beim FC St. Pauli, die war ja durchaus rasant. Du bist dann 2006 direkt sozusagen aus der Regionalliga, aus der dritten Liga, bist du nach Mainz gewechselt in die erste Liga. Da hast du in der einen Saison hast du 10 Spiele in der ersten Liga gemacht, hast aber auch, naja, nicht, also hast auch viel Zeit auf der Bank verbracht, sage ich mal. Was hat da in Mainz nicht funktioniert oder hat es funktioniert, aber irgendwie nicht so richtig? Erzähl mal aus der Mainzer Zeit.
Naja, im Prinzip leitest du es ja schon ein, indem du sagst, du hast den großen Schritt in die erste Liga gemacht. Also ich habe halt eine Liga übersprungen. Und die Rollenverteilung war ganz klar. Man muss sich das nur vor Augen führen. Ich bin als dritter Innenverteidiger geholt worden. Vor mir war ein Manuel Friedrich, zu dem Zeitpunkt Nationalspieler Deutschlands. Und Nicole Chernoweski, Fußballer des Jahres, Nationalspieler. Also es war, ja, da war nicht viel zu holen für mich. Der Auftrag war ganz klar, ein Backup zu sein. Der Auftrag war, zu lernen, weiterzuentwickeln. Ich bin relativ früh auch ins kalte Wasser geworfen worden, weil Manu sich bei der Nationalmannschaft bei der ersten Länderspielpause verletzt hat. Dann habe ich also in Cottbus mein Debüt gegeben. Für mich im Nachhinein eine sehr, sehr lehrreiche Zeit, auf vielen Ebenen, sportlich, im Umgang mit vielen Situationen. Ich muss auch sagen, ich bin sehr, sehr froh drum, ein Jahr mit Jürgen Klopp zusammengearbeitet zu haben, weil er wirklich ein sehr, sehr akribischer, charismatischer, intensiver Trainer ist, anstrengend. Und das mit anstrengend meine ich null negativ, sondern jemand, der dich sehr, sehr fordert und fördert. Ich würde es auch nicht als verlorenes Jahr bezeichnen, auch wenn ich in Anführungsstrichen nur 10 Spiele gemacht habe. Aber ja, es war halt klar, dass ich nicht viel spiele. Natürlich war nicht alles gut, keine Frage, aber definitiv kein verlorenes Jahr, sondern sehr, sehr interessante, wichtige auch Erfahrungen für meine spätere Laufbahn, von denen ich auch heute noch profitiere. Und der Wechsel kam im Prinzip, weil eigentlich hatte ich einen Dreijahresvertrag. Wir waren halt mit Mainz 05 leider abgestiegen. Der FC St. Pauli war aufgestiegen. Das heißt, man hat sich in einer Liga wiedergesehen. Und mein Telefon stand nicht still. Also Stani hat wirklich, ja, das war schon arg anstrengend. Und die Entwicklung innerhalb des Vereins in Mainz waren dann auch so, und da bin ich Christian Heidel auch sehr froh, dass er mir da keinen oder dass sie mir da keine Steine in den Weg gelegt haben, dass viel Personal auf der Innenverteidigerposition vorhanden war, so dass der Wechsel dann nicht mehr viel im Wege stand.
Das hast du sehr schön beschrieben und tatsächlich ein bisschen anders, als ich mir das, als ich mich vorbereitet habe auf dieses Gespräch, als ich mir das gedacht habe. Denn auf meinem Fragenbaum ist die nächste Frage: War es eine Niederlage, zum FC St. Pauli zurückzukehren? Vielleicht kannst du die Frage
Nö,
trotzdem
überhaupt nicht.
beantworten.
Also, überhaupt nicht. Es war keine Niederlage. Das ist ja immer die Frage ist auch immer, was für Ansprüche hat man oder wie will man sowas bewerten? Natürlich hätte ich gerne, und das meine ich ja, es war nicht immer alles gut, natürlich hätte ich gerne auch mehr gespielt, gerade in der Rückrunde, als ich wenig eine Rolle gespielt habe. Aber trotzdem waren das unheimlich wichtige Erfahrungen. Ja, auch wie gehen Trainer mit Spielern um, die eben weniger spielen oder vielleicht ein bisschen hinten dran sind? Oder wie geht man auch als Spieler damit um? Was lernt man daraus? Was zieht man daraus? Und deswegen würde ich das nicht als Niederlage oder als verschenkte Zeit, und das würde auch schon fast unverschämt wirken. Du darfst von der dritten in die erste oder du wechselst von der dritten in die erste Liga und also ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Also ich bin jetzt halt kein Jahrhundert-Ausnahmetalent, deswegen war klar, dass ich da nicht komplett durchstarte. Ging gut los, wurde leider ein bisschen weniger aus verschiedensten Gründen, aber nichtsdestotrotz ein sehr, sehr interessantes Jahr, in dem ich auch viele spannende Menschen kennenlernen durfte.
Du hast auch schon erwähnt, dass der FC St. Pauli dann 2007 während deiner Mainzer Zeit sozusagen aufgestiegen ist in die zweite Liga und du bist mit dem Team dann 2010 in die Bundesliga aufgestiegen. Kommen wir nochmal zu deinem Jahr Abwesenheit. Du hast ja sozusagen den FC St. Pauli verlassen nach diesem Pokal-Halbfinale, auch nach dieser Pokalserie und bist dann ein Jahr später wiedergekommen, als das Team dann in der zweiten Liga war. Und konntest ja sozusagen das Innenleben davor und danach auch erleben. Deswegen habe ich hier als Frage stehen, wie hat sich das Team während deiner Abwesenheit verändert? Hat sich das groß verändert? Ist es irgendwie gleich geblieben oder was hat sich da getan?
Also grundsätzlich sage ich immer so ein bisschen Chef, ich war halt auf Fortbildung. Ne? Ich war Fortbildung in der ersten Liga und dann haben wir uns ein Jahr später wieder getroffen. Es hatte sich in dem Jahr hat sich tatsächlich viel verändert. Das ging allein schon damit los. Ich erinnere mich, in der Winterpause durfte ich Gast sein beim Abriss der Südtribüne. Das war ja schon ja eine sehr einschneidende Veränderung, eine sehr sichtbare Veränderung. Auf dem Trainingsgelände hatte sich einiges verändert, weil Stani da der sehr, sehr viel angeschoben hat im Hinblick auf, ich nenne es mal Professionalisierung, die dann auch nötig wurde in der zweiten Liga. Ich glaube, die auch mit ausschlaggebend und entscheidend war, dass man das noch so hingekriegt hat, wie man es hingekriegt hat mit dieser Serie seit seiner Übernahme und danach seiner Übernahme als Cheftrainer. Und jetzt rein personell. Da hatte sie jetzt nicht so viel getan. Also da kannte ich die allermeisten noch.
Wenn du, also du hast ja viel erlebt mit dem Verein, wenn du nur eine einzige Erinnerung an deine Zeit beim FC St. Pauli erzählen könntest, dürftest jetzt hier, welche wäre das?
Boah, das ist echt schwierig, weil es da so zwei, drei, vier Spiele und Situationen gibt, die wirklich auf einer Stufe stehen. Und da müsste ich, wenn ich wirklich in die Endausscheidung gehe, boah, da sind wir wirklich und unabhängig meines Tores beim Hoffenheim-Spiel. Ich begründe das auch ganz kurz mit zwei, drei Sätzen, wenn es okay ist. Beim Hoffenheim-Spiel, weil das eins der Spiele ist, dass wir ohne unsere Zuschauer, ohne das Stadion nicht gewonnen hätten. Eigentlich nach 20 Minuten haben Marcel Eger und ich uns angeschaut und haben gedacht, was ist denn hier los? Die überrollen uns ja 5:0, weil Hoffenheim einfach, ich meine, die haben halt für keine Ahnung wie viele Millionen, da müssten wir jetzt nachschauen, haben sie ja im Winter noch verpflichtet und vorher schon und Luis Gustavo und Demba und Obasi und Ibisevic und was weiß ich, wer da noch alles 10 Millionen gekostet hat, waren uns physisch komplett überlegen, aber irgendwie haben die Zuschauer, ja, also das haben wir durch die Zuschauer gewonnen. Selbe Begründung, Hansa Rostock nach 0-2 Rückstand. Ein völlig verrücktes, ein völlig ekstatisches Spiel. Ein Spieler, es sind ja glücklicherweise zwei, deswegen kann man nicht darauf zurückschließen, wer es war, der dann später für uns gespielt hat, hat mal erzählt, dass in der zweiten Halbzeit alle bei Rostock Angst hatten, mitzuspielen. Keiner wollte den Ball haben, weil so eine Aggressivität und so eine Intensität auf und neben dem Platz vorherrschte, dass sie komplett beeindruckt waren. Deswegen haben wir das Ding auch gedreht. Klar, über die Derbys, da wissen alle Bescheid. Und halt das Hertha-Spiel im Pokal, weil das in seiner Dramaturgie, in seinem Ablauf für mich das Pokalspiel schlechthin war. Jetzt wirst du sagen, ja komm, du musst dich aber entscheiden und ich schwanke jetzt tatsächlich zwischen Hertha und Rostock, aber irgendwie ist Hertha einfach in seiner Beklopptheit, ja, das ist einfach der völlige Wahnsinn. Und so ein Spiel nochmal, also glücklicherweise, und ich hoffe, das wird in den nächsten 100 Jahren nicht passieren, dass wir den FC St. Pauli in der dritten Liga sehen, aber als unterklassiger, komplett unterlegener Gegner, jetzt bei einem Millerntor mit nochmal 10.000 mehr, alter Schwede, puh, ja, da wird das Dach wirklich wegfliegen.
Wahrscheinlich. An das Hoffenheim-Spiel kann ich mich übrigens, habe ich auch persönlich noch eine schöne Erinnerung, weil das war, ich bin alter Gegengradensteher und habe da auch eine Dauerkarte schon lange Zeit und ich bin da für ein
Und dann
Spiel mehr.
stand die neben mir.
Nee, ja doch, das war ja das Spiel, ne? Ja, nee, ich war das erste
Genau.
Mal auf der Süd. damals in dem Spiel.
Ach,
Und
okay.
deswegen würde ich nämlich auch das, was du gesagt hast, da stimmungsmäßig war das für mich auch eine ganz neue Erfahrung und da hatte ich auch das Gefühl, dass irgendwie das Dach weggeflogen ist. Und na klar, Rostock ist, glaube ich, wenn man von allen, die so die Zeit miterlebt haben, eine Liste erstellen müsste, dann wäre dieses Spiel nach 0-2 in 3-2 gedreht mit Sicherheit immer unter den Top 3 zu finden. Schauen wir uns mal deine Karriere, die du dann noch woanders fortgeführt hast, nochmal an. Du bist nach Ingolstadt gewechselt nach deiner Zeit beim FC St. Pauli, nachdem du auch in der ersten Liga dann mit dem FC St. Pauli gespielt hast. 2012 bist du dahin gewechselt. 2014 hast du dir das Kreuzband gerissen. Und ein
Ja.
Jahr später hast du keinen neuen Vertrag bekommen in Ingolstadt. Und dann hast du mit 31 Jahren, also ja, für Fußballer relativ früh deine Karriere beendet. Hättest du gerne weiter
Beenden müssen.
beenden müssen? Also meine Frage wäre, hättest du gerne
Womit sich deine Frage
weitergemacht?
auch schon erübrigt,
Ja,
ja.
genau.
Ja, also es war einfach so, dass ich, du hast es richtig zusammengefasst, ich habe mir im April das Kreuzband gerissen. Mein Vertrag lief eigentlich im Juni aus, aber der Verein hat es verlängert. Man muss dazu sagen, für Vereine ist in der Situation ja auch relativ wenig Risiko. Finanziell zahlt das eh alles die Versicherung und du wirst ja vom Verein erst wieder bezahlt, wenn du fit bist. Trotzdem, das wissen vielleicht viele nicht, hätten sie mir den Vertrag nicht verlängert, hätte die Versicherung auch nur bis zum 30.06. bezahlt. Also das ist dann bei Profifußballern nicht anders als bei jedem anderen Arbeitnehmer. Wäre der Vertrag nicht verlängert worden, hätte ich ein Problem gehabt. Muss man ganz klar sagen. Insofern, cooler Move damals. Also hat mich am selben Tag, hat mich abends noch Thomas Linke angerufen und gesagt, pass auf, mach dir da mal keinen Kopf. Wir verlängern deinen Vertrag um ein Jahr. Konzentriere dich auf die Reha. So, dann ist nämlich so eine Baustelle ist dann schon mal geschlossen. Weil das sind natürlich Dinge, die einem sofort in den Kopf schießen. So, dann war es dann so, dass in der darauffolgenden Saison lief es beim FC Ingolstadt richtig gut. Also da hat Ralf Hasenhüttl echt geile Arbeit geleistet. Auch einer derjenigen, bei dem ich sehr, sehr froh bin, mit ihm zusammengearbeitet zu haben. Echt geile Arbeit geleistet. Wir sind ja in dem Jahr Meister geworden und aufgestiegen. Ich durfte am letzten Spieltag in Kaiserslautern auch nochmal eine halbe Stunde mitspielen. Dann hat er mich nochmal mitgenommen und eingewechselt. Und es war aber klar, es ist eine Top-Personal mit Matip, mit Hübner. Roger konnte noch in Verteidigung spielen. Also sie waren da sehr gut aufgestellt, dass mein Vertrag nicht verlängert wurde. Darauf habe ich mich eingestellt. Hab aber gedacht, Mensch, mit der Erfahrung und mit dem Hintergrund und mit der Karriere, ja, da geht schon auch mal was. Also ich habe immer gesagt, so bis 3:34 würde ich gerne spielen, habe mich auch körperlich dazu in der Lage gesehen, war fast, das sagen ja immer viele Spieler, fitter als noch vor der Verletzung, weil du natürlich in so einer Reha-Phase sehr, sehr viel Zeit hast, gerade auf physischer Ebene sehr, sehr viel zu arbeiten. Also da war ich wirklich körperlich ja, ich würde fast sagen, in dem besten Zustand, den ich in meiner Karriere hatte und bekam aber immer dieselbe Aussage bzw. Absage, ja, wir wissen ja, Bundesliga erfahren, dies, das, aber der ist halt zu alt mit 31. Ich war kurz vorm 32. Ich bin im September geboren, das heißt immer quasi zu Saisonbeginn bin ich ein Jahr älter geworden und war halt echt so, wow, okay, das ist schon krass. Also zu dem Zeitpunkt war es, ist gar nicht so, ist ja noch nicht so lange her, aber damals war wirklich so ein kompletter Jugendwahn, was sich so ein bisschen bei einigen Vereinen zumindest geändert hat. Aber das war damals ganz schlimm, so dass du da stehst und bist halt einfach zu alt mit 31. Und das war, muss ich sagen, jetzt so im Nachhinein, gerade die ersten Wochen und Monate, keine einfache Situation, keine schöne Situation für mich, weil ich es mir nicht ausgesucht habe, beziehungsweise weil ich andere Pläne hatte. Ganz andere. Ja, damit musst du auch erstmal lernen, umzugehen. Das ist dann auch
Absolut.
nochmal so eine ganz eigene Challenge.
Ja, du hattest dann für die zweite Liga gesucht. War das Ausland ein Thema? Dritte Liga? War das alles noch ein Thema bei dir? Oder hast du alles
Also,
abgeklopft und überall die gleiche Antwort bekommen?
zweite, dritte Liga war halt ein Thema für mich, ja. Ausland tatsächlich gar nicht so sehr. Ich weiß auch nicht, ob das Sinn gemacht hätte. Das einzig Konkrete war aus dem, ohne jetzt konkret irgendwelche Namen zu nennen, aus dem Hamburger Amateurbereich gibt es ja durchaus auch finanzstarke Mannschaften, die jetzt nicht zwingend den Weg nach oben suchen, sondern sich in ihrer Liga wohlfühlen. Aber das war für mich kein Thema.
Du bist dann stattdessen nach diesem, ja, anders kann man nicht sagen, erzwungenen Karriereende, Spielerkarriereende, bist du Jugendtrainer geworden bei Ingolstadt. Und du bist jetzt aber auch, ich weiß jetzt gar nicht wie lange, aber du bist dann Experte bei DAZN geworden. Wie lange machst du das jetzt bei DAZN?
Also bei DAZN, oder ich bleibe mal chronologisch, es war so, dass ich habe mich weiterhin fit gehalten, weil ich, es kann ja dann im Winter noch was passieren. Allerdings als im Winter dann halt, weil bis zum Winter kann man ja als Vertragsloser kannst du ja jederzeit verpflichtet werden, kurz zu den Regularien, falls das nicht alle auf dem Schirm haben. Und als dann das Wintertransferfenster geschlossen hat, war für mich klar, okay, gut, das war's. Weil dann einen 32-Jährigen, der ein Jahr nicht mehr gespielt hat, das macht niemand. Da bist du raus. Also wenn du nicht innerhalb des ersten halben Jahres dann bist, dann ist es vorbei. Mit 22 mag das was anderes sein, aber mit 32 dann nicht mehr. Und relativ parallel dazu war ich dann Ende des Jahres, also Ende 15, hatte ich Kontakt mit Marco Hagemann und habe ihn dann begleitet nach Schottland zum Länderspiel Schottland gegen Deutschland, was übrigens aus Fansicht auch ein super interessantes Spiel war. Als Kommentatorassistent. Bedeutet, ich sitze neben ihm, quatsch ihm aufs Ohr und er vermittelt diese Inhalte dann den Zusehenden. Also man hört mich nicht, sondern ich bin nur so sein Sidekick. Und
Das
so
sind,
daraus entstand dann, was
sorry,
denn?
das sind,
Entschuldige.
das sind die, die jetzt, das hat man gemerkt, als man sagt ja, dass Sky irgendwann mal so Finanzprobleme hatte und die aufgehört haben, diese Sidekicks bei den Kommentatoren mit dabei zu haben. Und das hat man sofort gehört in der an den Mikrofon sozusagen, dass diese Sidekicks fehlen bei Sky tatsächlich. Ich glaube, es war 2018 oder so, als das aufhörte, dass die Sidekicks dabei haben.
Das kannst du jetzt besser beurteilen und bewerten. Das lasse ich offen so stehen. Ich weiß auch nicht, wie das so war. Also das kann ich wirklich nicht bewerten. Aber ja, das war quasi so mein erster Einblick in das Ganze. Und dann ein paar Monate später rief mich Marco an und sagte: Du, pass mal auf, da wird es demnächst was Neues geben. Das war so im April, Mai. Das heißt DAZN und die haben jetzt so ein paar Sportrechte, also jetzt so ganz grob umrissen. Ich brauche euch jetzt nicht die ganzen Strukturen erklären. Und hättest du nicht Bock, das mal auszuprobieren, dass man dich auch hört, quasi so dieses, weil das kann man ja, glaube ich, schon sagen, dass DAZN so dieses Kommentator-Experten-Ding in Deutschland etabliert oder wieder etabliert hat, wieder eingeführt hat oder übernommen hat aus dem Ausland, wie auch immer. Erfunden haben sie es nicht, aber übernommen. Und also ich bin tatsächlich seit Juni 2016 dabei. Da waren wir noch in der Beta-Phase. Also wirklich noch Testballon. Ich glaube, es waren 2000 ausgewählte Abonnements, die so verteilt in Deutschland waren. So Soft-Opening-mäßig, um Dinge auszuprobieren, um die Technik auszuprobieren und so weiter. Und mache das dementsprechend jetzt seit 5,5 Jahren. So grob 5,5 Jahre,
Ja.
quasi von Anfang an. Ja.
Du hast das mit Marco Hagemann zusammen gemacht und ihr habt lange auch die Premier League gemacht und macht ja verschiedenste Spiele. Champions League machst du auch. Ich verfolge das in den sozialen Medien, sowohl über die Accounts von Marco Hagemann, aber auch über dich. Und ich habe dir ja jetzt schon durchaus so ganz soft mal meine Kritik an Kommentatoren bei Sky genannt. Das ist leider bewusst nicht gegendert. Und du und auch Marco Hagemann, ihr macht beide immer ab und an, zeigt ihr mal, was ihr so an Rückmeldungen bekommt aus den sozialen Medien. Und das ist, also da klappt mir regelmäßig die Kinnlade runter, wie ihr angegangen werdet. Und das bekommt man ja auch viel mit. Ich habe das jetzt gerade von Claudia Neumann gehört, was die sich anhören muss als Kommentatorin. Wie gehst du mit sowas um? Weil das ist, also das, was ihr da manchmal teilt, ist ja. Da müsste man fast überlegen, ob man Anwälte einschaltet eigentlich.
Also ich hab ja diesen herrlichen Thread bei Twitter, für alle, die es interessiert, kann man das suchen, wo ich dann regelmäßig die neuesten, kreativsten und interessantesten Beschimpfungen einfach nur dranhänge.
Ja, genau.
Also zwei Dinge vorneweg. Erstens, das ist häufig nur, das habe ich ja gerade gesagt, häufig nur das Kreativste und das Spektakulärste und das Wildeste. Also es gibt halt, das ist dann so ein bisschen die kleine Spitze des Eisbergs. Und zweitens, das ein bisschen für die Relation, ich bekomme auch viel positives Feedback. Also es ist auch so, gerade wenn ich sowas dann poste, dass mir Leute schreiben, ey, mach dir mal echt keinen Kopf, das sind einzelne Idioten, das ist, ich finde es gut, wie du das machst, ohne jetzt sowohl das eine wie auch das andere zu hoch zu hängen. Aber es ist jetzt nicht nur so, dass ich nur geschimpft werde. Also das möchte ich dazu sagen, und es freut mich auch, wenn dann auch wirklich sachliche Hinweise und auch Komplimente kommen und sagen, ey, das finde ich echt gut. In der Situation hätte ich das vielleicht anders gesehen. Dann lasse ich mich im Übrigen dann auch auf eine Diskussion ein. Also dann schreibe ich mit den Leuten auch, warum ich das vielleicht so gesehen habe oder so bewertet habe oder so analysiert habe, weil das natürlich eine Gesprächsebene ist, wo du sagst, okay, da kannst du dich austauschen, und für dich war das ein Foul, Tim, das weißt du, und für mich war es kein Foul. So, da können wir ja wahrscheinlich bei ganz vielen Situationen trefflich diskutieren. Das ist auch in Ordnung. Und der Umgang mit diesen Beschimpfungen und so weiter, das lernst du irgendwann, du liest es und denkst du nur, ernsthaft jetzt? So, und dann wird halt gelöscht, meistens oder häufig auch direkt blockiert, weil es mir einfach zu blöd ist. Und wenn es besonders kreativ oder in irgendeiner Form ja, interessant und teilenswert ist, dann siehst du ja, mache ich einen Screenshot, anonymisiere das Ganze, dass kein Rückschluss auf den Absender ist. Auch das bewusst nicht geändert, weil ja, ich glaube, das kannst du an einer Hand abzählen, und wenn überhaupt, dass mir da mal eine weiblich gelesene Person irgendwie sowas schickt. Entschuldigung. Und ja, das war's dann auch. Also es ist natürlich, fragst du dich halt schon manchmal, okay, auf welchem Weg ist eigentlich, sind wir Menschen? Aber das betrifft, glaube ich, nicht nur das Thema.
Du hast jetzt schon erwähnt, du machst das dann sozusagen Mitte 2016, also schon über 5 Jahre. Und ich persönlich, jetzt nachdem wir darüber gesprochen haben, ich finde, du machst das auch wahnsinnig gut. Das darf ich dir ja wahrscheinlich dann auch mal sagen.
Vielen Dank.
Und was ich mir aber frage ist, du hast das ja auch schön beschrieben jetzt, wie du da sozusagen reingerutscht bist. Was hättest du eigentlich gemacht, wenn das nicht so gekommen wäre mit
Ja,
deinem
das ist eine gute
Leben?
Frage. Ja, das ist genauso eine gute Frage wie, was hättest du gemacht, wenn du nicht Profifußballer geworden wärst? Das ist eine gute, eine schwierige Frage. Die beantworte ich, indem ich auch eine Frage von vorhin aufgreife mit dieser Trainertätigkeit. Nachdem ich mich ja fit gehalten habe, hat Stefan mich so mehr und mehr, damals Stefan Leitl, der Trainer der zweiten Mannschaft in Ingolstadt, heute in Fürth, so mehr und mehr quasi vom Spieler zum Trainerassistenten befördert. Also wir haben tatsächlich immer vor den Trainingseinheiten so 2 Stunden vorher nochmal geschrieben, ziehe ich heute schwarz oder rot an. Rot bedeutet Spieler, schwarz bedeutet Trainer. Und dann habe ich die entsprechenden Klamotten mitgenommen und habe ihn sehr häufig im Training unterstützt. Mein erster Schritt waren dann tatsächlich Videoanalysen, also in den kommenden Gegner. Er hat mir dann die Videos der kommenden Gegner, ist die Regionalliga Bayern, gegeben, und dann habe ich so ein Scouting-Report für ihn geschrieben. Und ja, über das bin ich dann ins Trainerteam reingerutscht, habe parallel meine Jugend-Elite-Lizenz gemacht, habe dann meine A-Lizenz gemacht, also die zweithöchste in Deutschland. Ich darf quasi alles außer Cheftrainer, erste, zweite, dritte Liga und Nationalmannschaft natürlich, bei den Männern. Aber Co-Trainer dürfte ich. Und war dann in den letzten Jahren, beziehungsweise bis Corona-Beginn, eben Co-Trainer U21, U19 Bundesliga, U17 Bundesliga, und auch die U16 habe ich mit unterstützt. Also nicht gleichzeitig, sondern halt abwechselnd.
Und meinst du, das ist was du auch längerfristig, also jetzt momentan bist du dann nur nur in Anführungszeichen nur noch Kommentator. Aber das ist etwas, was du nicht aus den Augen verlieren möchtest, oder fühlst du dich jetzt gerade eher so im Bereich, ich sag mal so im Expertendasein als beim Kommentieren ein bisschen wohler, und siehst du das auch dauerhaft als deine Tätigkeit?
Also, ich fange mal so an. Meine Scheine mache ich nicht ohne Grund. Stand jetzt, Ende 2021, ist es einfach so, dass ich ja seit kurzem wieder in Hamburg lebe. Deswegen diese Tätigkeit als Trainer oder ähnliches da noch gar nicht wieder forciert oder aufgenommen habe, weil ich halt vor kurzer Zeit den Wohnort gewechselt habe. Das bedeutet, dass ich jetzt hier ankomme oder angekommen bin. Und dann ja, das quasi wieder anschiebe, wo sich denn Möglichkeiten ergeben, weil ich auch oder schon auch das Ziel habe, im Trainerbereich zu arbeiten. Parallel dazu, und bis zu einem gewissen Grad geht das ja auch parallel, finde ich meine Expertentätigkeit bei DAZN weiterhin wahnsinnig spannend. Du hast es eben gesagt, ich darf, also 90% meiner Spiele sind halt Champions League und die Deutsche Fußball-Bundesliga. Und da sage ich ganz klar, okay, es gibt halt auch Schlimmeres als irgendwie eine der attraktivsten oder eine der interessantesten Ligen Europas oder eine der größten. Auch das ist jetzt sicherlich wieder einen eigenen Podcast wert, welche Liga in Europa denn am besten ist. Aber die höchste deutsche Spielklasse begleiten zu dürfen, analysieren zu dürfen, sowie die Königsklasse des Fußballs. Ja, also das ist eine absolute Luxussituation. Und solange es geht und solange man mich lässt, ja, und mir das diesen großen Spaß macht, werde ich das auch weiterhin machen und ja, parallel halt das mit dem Trainerdasein anschieben. Und aber das ist ähnlich wie vor der Spielerkarriere, dass du kannst es planen, du kannst es dir vornehmen, du kannst alles dafür tun, aber ob es nachher klappt, boah, gute Frage. Da gibt es viele verschiedene Faktoren, die dafür verantwortlich sind.
Und meinst du kannst halbwegs objektiv, wenn wir jetzt mal das Rad weiterspinnen, nur Ende November, der FC St. Pauli ist Spitzenreiter in der zweiten Liga, du kommentierst die Fußball-Bundesliga-Spiele, könntest du objektiv Spiele des FC St. Pauli kommentieren?
In den 90 Minuten behaupte ich, kann ich das. Ich habe es sogar schon geschafft, den HSV zu kommentieren und es ist nicht aufgefallen, dass ich keine Dauerkarte beim HSV habe. Sagen wir es mal so. Also da sage ich, da kann man mir jetzt eine gewisse Selbstverliebtheit oder was auch immer unterstellen, aber ich behaupte, und das wird mir vielleicht auch manchmal so ein bisschen als Schwäche ausgelegt, aber ich bin, was das angeht, sehr, sehr objektiv. Also ich kann dann wirklich in den 90 Minuten das komplett sachlich nüchtern betrachten in meiner Rolle als Experte. Ich ziehe da immer gerne eine Parallele nach England, weil da arbeiten halt Gary Neville und Carragher zusammen. Der eine ja die Legende bei United, der andere die Legende bei Liverpool. Jetzt auch nicht zwei Vereine, die zwingend eine Fanfreundschaft haben. Und die beiden machen das großartig, aber wenn einer ihrer Vereine spielt, lassen sie sich natürlich so ein paar Frotzeleien fallen, aber da auch da wieder komme ich ganz schnell zu Neville. Der scheut sich halt nicht auch Probleme und Missstände sehr deutlich anzusprechen. Also es kommt natürlich raus, dass er weiterhin mit großem Herzblut dabei ist, dass er durch und durch einfach ein United-Typ ist, der aber halt auch gleichzeitig sehr, sehr deutlich mit seinem Verein umgeht. So, und wenn ich jetzt dann in einem Jahr den FC St. Pauli in der Bundesliga und in 2 Jahren dann in der Champions League kommentieren darf und werde, habe ich übrigens hinterlegt bei unseren Chefs, wenn das irgendwann mal sein sollte, gibt es keine Diskussion, wer das erste Spiel macht. Ansonsten kündige ich, wobei ich kann nicht kündigen, ich bin Freelancer. Aber dann ist das natürlich in der Analyse, in der Bewertung des Ganzen objektiv und dann werden auch Dinge angesprochen, die vielleicht mal nicht gut sind, aber solange das so weitergeht, gibt es ja wenig, was nicht gut ist.
So sieht es aus.
Sagen wir es mal so. Nein, also es ist schon so, dass ich natürlich Fan bin und bleibe dieses Vereins und diese Verbundenheit ist da. Aber sollte es genau zu diesem Fall kommen, dass ich in einem Pflichtspiel, in einem Testspiel durfte ich es ja schon, aber in einem Pflichtspiel dann meiner Expertentätigkeit nachkommen werde und der FC St. Pauli spielt, dann wird er genauso betrachtet und analysiert wie jeder andere Verein auch. Vielleicht sogar noch ein bisschen kritischer. Das ist ja auch immer das Problem, wenn du irgendwo besonders dran hängst, dass du überkritisch bist.
Absolut. Ralf Gunesch, vielen Dank für diesen Einblick in deine Karriere, auch in deine Karriere nach deiner eigentlichen Karriere, wie
Wir
das.
müssen kurz unterbrechen. Ich habe nämlich eine Anekdote habe ich noch zum Hoffenheim-Tor
Oh, bitte, ja.
zu Timo Schulz,
Ah, ja, das wollen wir natürlich
dem
hören.
Erfolgstrainer. Weil Schulle nämlich, also wir saßen in der Kabine nebeneinander. So. Schulle ist ein Typ, der mich vor jedem Bundesligaspiel genervt hat wie Sau. Warum? Weil Timo sich irgendwann mal vorgenommen hat, Mensch, der Ralf spielt immer dann gut, wenn er vorher gereizt wurde. Weißt du, wenn er so ein bisschen gepiesackt wurde. Keine Ahnung, die wollten mein Aggressionslevel irgendwie hochschrauben. Das hat ihm wahrscheinlich Stani damals mitgegeben und Timo kann das sehr, sehr gut. Das heißt, er hat mich permanent in der Kabine gepiesackt, wortwörtlich und auch sprichwörtlich und hat mich genervt, dass ich, boah, ey, jetzt, ey, Schulle, halt's Maul, so, und dann gehst du schon mit so einer gewissen Grundaggressivität aufs Feld. Hoffenheim war eine Ausnahmesituation, weil ich erinnere mich noch, wie er neben mir sitzt und sagt: Ralle, weißt du was? Heute lobe ich dich mal, weil das, was du die letzten Wochen spielst, das gefällt mir richtig gut. Mach weiter so. Das war das erste und einzige Mal, dass Timo Schulz mich vor einem Spiel gelobt hat. Und was passiert? Ich treffe. So, jetzt könnt ihr euch alle zu Hause oder wo auch immer ihr zuhört, könnt ihr euch mal vorstellen, was gewesen wäre, wenn Timo mich häufiger gelobt hätte.
Ja, aber wirklich.
Aber ja, da wär was los gewesen. Aber das war, da muss er auch selber heute noch schmunzeln. Er weiß genau, du brauchst es nur erwähnen und er weiß genau, was los ist. Das war echt das einzige Mal, bei dem er vor dem Spiel was Positives gesagt hat und dann noch dieses Ende. Ich glaube, als Schulle das Tor gesehen hat, hat er nur gedacht: Nicht der. Jeder, nur nicht der. Aber er hat sich trotzdem gefreut.
Sehr schön. Ja, danke. Die Anekdote, die wollen wir natürlich wollten wir auf jeden Fall nicht verpassen. Also, ja, echt. Ich kann mir ein bisschen
Gerne.
vorstellen, wie das ist, in der Kabine von Timo Schulz gepiesackt zu werden. Das muss ganz fürchterlich sein, wenn der neben dir sitzt und sich auf dich eingeschossen hat. Vielen Dank, Ralf Gunesch, für diese
Gerne.
kurze Anekdote, für den Einblick in deine Tätigkeit als Kommentator und für einen durchaus intensiven Überblick in deine Karriere als Spieler. Dankeschön. Marius Ebbers, du hast insgesamt 5 Jahre beim FC St. Pauli gespielt. Welche Erinnerungen hast du an diese Zeit?
Ja, hauptsächlich positive Erinnerung, muss ich
Das ist schon mal
sagen.
gut.
Einerseits natürlich sportlich gesehen, sehr, sehr gute Jahre gehabt in der Zeit mit dem Höhepunkt des Aufstieges. Natürlich auch leider den Abstieg mitgemacht. Hat mich ja so ein bisschen meine ganze Karriere verfolgt. Immer wenn ich aufgestiegen bin ich im nächsten Jahr auch direkt wieder abgestiegen. Sollte irgendwie nicht so sein, dass ich vielleicht mal über 2 oder 3 Jahre erste Bundesliga spiele. Aber ansonsten war es einfach echt eine großartige Zeit. Für mich persönlich natürlich sportlich gesehen, mit dem Aufstiegsjahr, wo ich meine beste Saison gespielt habe. Aber auch, ja, ich lebe auch, wie viele Jahre sind es jetzt? 8 Jahre nach meinem Karriereende lebe ich immer noch in Hamburg. Lustigerweise gehe ich gerade am Stadion vorbei, was halt die Geister ist. Also ich bin immer noch in der Nähe und verfolge das natürlich auch sehr intensiv. Klar auch dem geschuldet, dass Schulle jetzt Trainer ist. Da man natürlich einen alten Weggefährten als Trainer hat und deswegen verfolgt man das noch intensiver als sowieso schon. Ja, also insgesamt kann ich sagen, es war damals der richtige Schritt, hier nach Hamburg zu kommen und ich bereue ihn keine Sekunde.
Genau, du bist damals zur Saison 2008/2009 von Alemannia Aachen zum FC St. Pauli gewechselt. Erzähl mal, wie lief das damals ab? Warum hast du dich für St. Pauli entschieden?
Also ich kann mich daran erinnern, dass mich Helmut Schulte, der damals ja noch, ja, wie nennt man das, Sportdirektor, Manager war, mich angerufen hat. Da saß ich da in Aachen in irgendeinem Café und mir gesagt hat, dass sie Interesse haben, mich zu verpflichten. Und dann habe ich mich auch, kurze Zeit später habe ich mich dann mit Stani getroffen am Kölner Hauptbahnhof. Und ja, nach dem Treffen war mir halt nicht klar, okay, das muss ich jetzt machen. Vorgeschichte war auch, dass ich im Prinzip immer im Westen gelebt habe, in meiner Heimat in Essen. Und das für mich eine Riesensache war, mal, sag ich mal, diese Komfortzone zu verlassen, mal was anderes zu machen, nach Hamburg zu ziehen. Ja, also im Prinzip gab es nicht viele Vereine, wofür ich den Westen verlassen hätte. St. Pauli war einer davon. Und wie gesagt, mit dem Treffen von Stani am Kölner Hauptbahnhof, wo wir ein bisschen gequatscht haben, nicht nur über Fußball, sondern über alles Mögliche, da war mir dann klar, okay, das muss ich jetzt einfach machen. Das wird geil. Und letztendlich ist es dann auch so geworden, wie ich mir das vorgestellt habe.
In deiner ersten Saison habt ihr ja eine grundsolide Runde gespielt, würde ich sagen. Und im zweiten Jahr seid ihr dann ja explodiert und rauschhaft aufgestiegen geradezu. Wie kam es dazu, dass ihr euch so stark verbessert habt?
Boah, das ist eine gute Frage. Es hat einfach vieles gepasst. Einerseits natürlich die Spieler, die schon über Jahre zusammengespielt haben, teilweise noch in der Regionalliga zusammengespielt haben, die irgendwie über diese Jahre so gewachsen sind. Und natürlich auch mit den Neuzugängen, die dann da dazugekommen sind. Max Lehmann, Max Kruse, Bastian Utschipka, der auch damals zu uns gekommen ist. Ich hoffe, ich vergesse jetzt nicht irgendjemanden. Aber das waren natürlich Kaliber, wo man jetzt auch im Nachgang sieht, dass die Jungs einfach richtig Qualität hatten und immer noch haben. Ja, das hat einfach gepasst und das ganze Umfeld hat gepasst mit dem Trainerteam, mit Stanio und Rolla und das ganze Team drumherum. Das war einfach irgendwie so eine richtige eingeschworene Gemeinde. Ja, und dann kommt dann so eine Saison mal zustande und das muss man auch wirklich sagen, das war wirklich eine Saison zum Zunge schnalzen. Ich würde sie tatsächlich fast schon mit der Saison jetzt vergleichen. Da sieht man auch, was die Jungs, wenn ein bisschen was zusammenwächst und ein gutes Trainerteam dabei ist, was dann passieren kann, was für Leistungen abgerufen werden können. Vor allen Dingen, wenn man auch ein bisschen Geduld hat.
Du hast diese Gemeinschaft erwähnt. Ralf Gunisch hat uns mal erzählt, dass ihr damals in der Saison alle persönliche Schweißbänder hattet und man sagt, dass du der Urheber dieser Idee warst. Was hatte es damit auf sich?
Ich weiß gar nicht, ob ich der Urheber war. War ich das? Ich kannte das tatsächlich auch schon aus meiner Zeit aus Aachen, wo wir es damals auch gemacht haben. So einheitliche Schweißbänder, jeder seine Nummer drauf, was uns einfach so ein bisschen, ja, so ein bisschen als Zeichen der Gemeinschaft und des gemeinsamen Ziels gelten sollte. Und auf dem Platz, wenn man mal irgendwie so ein bisschen zweifelt, vielleicht einmal aufs Schweißband guckt und denkt, ja, okay, ey, wir sind ein Team, wir stehen zusammen, egal wie es läuft. Ja, und das war so ein bisschen der Hintergrund, einfach um ja sowohl optisch als auch für den Kopf irgendwie nochmal so ein Gemeinschaftsgefühl zu vermitteln. Wir hatten dann ja auch da einen Spruch, glaube ich, drin, in dem Schweißband und ja, letztendlich hat es dann funktioniert in der Saison.
Was stand denn auf deinem Schweißband?
Puh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, die hatten alle denselben Spruch. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich glaube, es stand drin, we are the best, fuck the rest. Oder es stand drin, wenn es persönliche Sprüche waren, das kann auch sein. Ich habe es leider nicht mehr so im Zettel. Ich habe, glaube ich, das Schweißband aber noch zu Hause. Muss ich mal gucken. Oder stand drin, Ebbe vor noch ein Tor. Das kann natürlich auch sein.
Und Timo Schulz hat mir mal erzählt, wenn wir jetzt mal deine Karriere sozusagen ein bisschen weiterfassen und mal weggehen vom Fußballplatz, dass du eine Patenschaft für einen Elefanten im Zoo hast. Hast du die noch?
Nee.
Du.
Also, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob Schulle da einfach einen Scherz macht, auf meine Kosten, weil ich ja auch in den Mannschaftskreisen von früher Ebbe Fand genannt
Ja,
wurde.
genau,
Ich
deswegen ist er darauf gekommen.
weiß jetzt, ich weiß jetzt nicht genau, warum ich so genannt wurde. Es könnte verschiedenste Gründe haben, da möchte ich aber nicht näher drauf eingehen. Aber eine Partnerschaft für einen Elefanten hatte ich tatsächlich noch nie. Also da kann ich mich nicht dran erinnern.
Ja, er brachte das in Verbindung. Er brachte das in Verbindung mit dem Gesang über Ebbe Sand, über den damaligen Schalke-Stürmer. Er spielt so schön und elegant, der Ebbe Ebbe fand.
Ja, also da kann ich mich auch noch erinnern. Aber ich glaube, mit der Partnerschaft hat er die Story ein bisschen zu sehr ausgeschmückt.
Nachdem es beim FC St. Pauli für dich nicht weiterging, bist du erst zu VfL 93 und danach in die USA zu den Fort Lauderdale Strikers gewechselt. Da bist du aber nach weniger als einem halben Jahr wieder zurück nach Hamburg gekommen. Ist da was schiefgelaufen damals?
Nee, das tatsächlich ging die Halbserie da nur so lang. Es gibt ja, oder es gab damals eine Spring- und eine Fall-Season. Ich war zur Spring-Season da und die ging tatsächlich nur 4 Monate. Und danach bin ich dann halt wieder zurück nach Deutschland gekommen. Es war so ein, sag ich mal, so ein Abenteuer, was ich auch nochmal machen wollte. Überschaubarer Zeitraum von 4 Monaten und Fort Lauderdale natürlich ganz nettes Örtchen in Florida, direkt bei Miami. Das war nochmal so ein Abenteuer, was ich am Ende meiner Karriere nochmal machen wollte.
Es folgte dann dein Engagement bei Victoria Hamburg. Erst bist du da als Spieler bei Vicky gewesen, jetzt bist du inzwischen Trainer von Vicky. Da du beide Seiten erlebt hast, möchte ich mal von dir wissen, wie weit ist eigentlich Oberliga-Fußball vom Profifußball entfernt? Was ist da anders?
Boah, ja. Also, es gibt natürlich große Unterschiede in manchen Dingen und es gibt Sachen, die sich jetzt nicht sonderlich unterscheiden. Also ich würde behaupten, dass wir auch Spieler in der Mannschaft haben, die vom reinen Läuferischen mit Bundesliga aufnehmen können. Also die laufen auch ihre 11, 12 Kilometer in den 90 Minuten. Das ist, glaube ich, zum Teil nicht so ein großer Unterschied. Natürlich hast du in der Liga auch ein Gefälle. Es gibt auch Spieler, die gerade mal 6 oder 7 Kilometer vielleicht schaffen. Aber das ist, glaube ich, nicht so ein Riesenunterschied. Der Unterschied ist natürlich von der fußballerischen Intelligenz, von der Spielintelligenz, von der Handlungsschnelligkeit, vom Umschaltverhalten. Das ist dann natürlich schon nochmal Riesenunterschied. Das ist klar. Aber das habe ich auch immer gesagt. Selbst der Unterschied zwischen erster und zweiter Liga ist teilweise gigantisch. Und das ist so, sag ich mal, so ein Außenstehenden, der es selbst nicht miterlebt hat, ist das vielleicht gar nicht so bewusst. Aber der Qualitätsunterschied zwischen sagen wir mal, Spitzentruppe erster Liga und Spitzentruppe zweiter Liga, der ist schon nochmal recht groß, würde ich sagen. Aber ansonsten, ja, alles drum und dran ist natürlich ein Riesenunterschied. Also ich meine, wir trainieren 3-mal die Woche, immer abends. Dieser ganze Aufwand und das Ganze drumherum, die Infrastruktur ist natürlich, also brauchen wir nicht drüber reden, das ist natürlich ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Ja. Gut, dass du es angesprochen hast, die Unterschiede zwischen erster und zweiter Liga. Du hast auch 2 Jahre in der ersten Liga gespielt. Ich hoffe, ich habe da jetzt kein Jahr unterschlagen.
Hast du? Es waren 3.
Ah, waren 3. Aber grundsätzlich ändert das nichts an meiner These. Du warst erfolgreicher als Spieler in der zweiten Liga. Würdest du dich als Simon Terodde der 10er-Jahre bezeichnen?
Ja. Also ich kenne Simon auch, war das eine oder andere Mal mit Simon auch schon unterwegs. Deswegen verfolge ich natürlich auch seinen Werdegang und ja, irgendwann ist er mir auch tierisch auf den Sack gegangen. Da war er halt noch 20 Tore hinter mir und jetzt ist er gefühlt 100 Tore vor mir, was die Zweitligatore angeht. Das ist Wahnsinn. Also der Junge, das ist echt krank, was der in der zweiten Liga abliefert. Aber ja, also ich kann zum Teil nachvollziehen und genau das ist das, was ich ja auch sage. Also zwischen erster und zweiter Liga ist nochmal ein Riesenunterschied. Natürlich gehört auch immer noch ein bisschen Glück dazu. Ich glaube, Simon und ich rein vom Potenzial her wären wir sicherlich auch für mehr Tore in der ersten Liga gut gewesen. Aber ja, mal, da gibt es dann verschiedene Faktoren. Also bei mir war es sicherlich auch ein gewisses Kopfproblem, was ich irgendwann in der ersten Liga hatte, dass ich dann vielleicht doch nicht das Selbstbewusstsein hatte, was ich in der zweiten Liga gehabt habe. Aber ich weiß, wie Simon sich wahrscheinlich fühlt und ein Stück weit nervt das natürlich auch, wenn man immer nur hört, ja, zweite Liga war super, erste Liga hat es dann nicht so richtig gereicht. Ja, aber so ist es halt.
Ich würde ja, damit du dann auch mal was anderes hörst, wenn du das immer hörst, In die Auswahl unseres Adventskalenders hätte es fast ein Tor von dir geschafft. Und zwar, es müsste der sechste Spieltag gewesen sein in der Erstligasaison dann, dein Kopfballtor gegen Hannover 96.
Okay.
Weil, aus ganz persönlichen Gründen, weil ich bin viele Jahre mit dem FC St. Pauli auswärts gefahren und das Spiel war tatsächlich das allererste Mal, dass ich einen Auswärtssieg des FC St. Pauli erlebt habe. Und
Ach, guck
genau,
mal.
deswegen hätte es fast zum Adventskalender gereicht, aber wir haben uns ja für Augsburg entschieden, weil es ja eins der schönsten ist aus unserer Sicht, was jemals gefallen ist und auch ein sehr wichtiges. Zum Abschluss habe ich noch mal eine ganz andere Frage für dich, denn wir haben uns schon mal persönlich getroffen. Daran erinnerst du dich vielleicht nicht mehr, aber ich. Und ich fange mal ein bisschen anders an. Du hast früher in einer Punkband gespielt. Du warst Roadie bei Montreal und ich habe dich mal zusammen mit Marcel Eger auf einem NoFX-Konzert getroffen. Und deswegen
Ja.
frage ich dich, welche Punkplatten möchtest du denn zum Abschluss hier mal in dem Podcast empfehlen? Was hörst du momentan zu
Ach du
Hause?
Scheiße. Oh, wow, das ist natürlich eine krasse Frage, weil es einfach so unfassbar viele und gute Punkplatten gibt. Und also ich persönlich denke immer, okay, da kann eigentlich nichts Gutes mehr dazukommen. Es kommen trotzdem immer wieder neue gute Punkplatten dazu, die ich irgendwie im Internet entdecke und total abfeiere. Aber jetzt zu sagen, eine Platte, also welche mich schon ziemlich lange verfolgt, das kann ich sagen, weil mein Tour kurz am LKW vorbei ist, könnte ich lauter sein. Sorry. Also welche Platte ich uneingeschränkt empfehlen kann, die ich auch von vorne bis hinten jedes Lied durchhöre, ist von der Band Randy, The Rest is Silence. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Also das ist so eine Platte, die kann ich jeden Tag hören, die kann ich von vorne bis hinten hören, die kann ich rückwärts hören. Das ist für mich so eine Platte, die mich jetzt schon seit vielen, vielen Jahren begleitet.
Ja, die lege ich dann gleich mal auf. Also ich kenne die Band vom Namen, aber ich habe tatsächlich noch nie reingehört, weil es, wie du sagst, weil es einfach so wahnsinnig viel gibt und auch relativ viel Neues dazukommt.
Ja,
Marius
definitiv.
Ebbers, vielen Dank für das nette Gespräch. Ich habe das sehr genossen, auch mal zu hören, wie die Unterschiede zwischen Oberliga-Fußball und Profifußball sind und welche Erinnerungen du an die Zeit beim FC St. Pauli hast und wie das damals eigentlich alles abgelaufen ist. Vielen Dank.
Ja, sehr gerne. Sehr gerne, hat Spaß gemacht.